Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. In dieser Woche spreche ich mit einem alten Bekannten. Julius Nagel ist schon mehr als 10 Jahre in der Kryptowelt unterwegs und ist Host bei unserem Kryptoformat Alles Coin, Nichts Muss und war deswegen hier schon mehrfach zu Gast. Ich habe mit ihm heute mal wieder ein Update gemacht zum Bullenmarkt, warum die Krypto-Euphorie noch nicht bei vielen neuen Einsteigern eigentlich angekommen ist und was es mit den ganzen Meme-Coins und Spaßwährungen auf sich hat. Und jetzt direkt rein in das Gespräch. Viel Spaß damit! Hallo Julius, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hey Kaspar, schön hier mal wieder zu Gast zu sein. Schon wieder ein bisschen her, glaube ich, dass wir gesprochen haben, ne?
Absolut, absolut. Da war die Stimmung noch sehr viel trüber insgesamt, glaube ich, als wir das letzte Mal gesprochen haben.
Ja, ich glaube, die letzten Male, als du Flo und mich hier zu Gast hattest, waren das meistens eher so Krisensitzungen. Ich erinnere mich da noch an FTX, an Terra Luna und andere Geschichten. Aber ich glaube, heute können wir vielleicht über ein paar andere Themen sprechen.
Absolut, absolut. Wir sehen uns schon in wenigen Wochen. Freust du dich schon auf Finance Forward und OMR?
Absolut. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir ja auch sehr viele oder einige interessante Crypto-related Speaker auf der Bühne. Und wir haben ja mittlerweile es uns so ein bisschen zur Tradition in Anführungszeichen gemacht, dass wir von Alles Coin aus auch ein kleines Side-Event organisieren. Um so ein bisschen die Leute, die irgendwie ja in dem Bereich Krypto-Blockchain-Technologie interessiert sind und vor Ort sind, auch ein Event zu geben, um dort zu netzwerken, unseren Krypto-Brunch. Und den werden wir dieses Jahr natürlich auch wieder aufsetzen.
Packen wir die Infos mal in die Shownotes. Du hast schon gesagt, letztes Jahr war es Krypto-heavy. Dieses Jahr, da sind wir tatsächlich noch an einigen großen Namen dran. Das könnte eventuell kurzfristig noch klappen. Und wir haben so ein paar, muss man sagen, versteckte Highlights, sage ich mal. Also zum Beispiel also versteckte Krypto-Highlights, weil der Stefan Hobbs, der Chef der DWS, macht ja auch ganz, ganz viel im Digital Asset Krypto-Bereich, hat da zum Beispiel den Alexander Bechtel, einen der versiertesten so Krypto-Wissenschaftler im deutschsprachigen Raum, zur DWS geholt und haben jetzt kürzlich auch so ein Krypto- und Ethereum ETC, also eine Art ETF, gelauncht. Also da ist, muss man sagen, schon gibt es trotzdem schon jetzt auch sehr krasse Krypto-Highlights.
Ja, ich glaube, ansonsten hattest du mir, glaube ich, verraten, dass der Yasha Samadi auch zu Gast sein wird, ne?
Genau.
Ich glaube, jetzt vielleicht nicht so sehr auf der, sag ich mal, aus der traditionellen Finanzwelt kommt, aber wenn man jetzt auf die VC-Szene im Krypto-Bereich schaut, mit Greenfield sicherlich einer der ganz spannenden Leute, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Also das wird sicherlich sehr interessant und glaube ich auch Hamburger Local, also von daher auch immer schön zu sehen. Und ja, ich glaube, wie du schon sagst, so versteckte Highlights. Ich glaube, am Ende des Tages, ihr habt ja auch immer viele Fintech-Unternehmen und da die Gründer beziehungsweise irgendwie die CEOs oder Vorstände zu Gast. Und ich glaube, da gibt es ja auch ganz, ganz viele, die irgendwo mittlerweile einen Crypto-Angle haben. Und je nachdem, wo wir im Markt stehen, rückt das dann mal mehr in den Vordergrund und mal wieder weniger, weil das natürlich dann auch mit den entsprechenden Umsätzen und irgendwie Neukundenwachstum und sowas stark korreliert. Also ich glaube, da wird sich sicherlich auch der ein oder andere zu den Themen äußern, ne, wo wir im Markt stehen und was sie da irgendwie an Produktintegration planen.
Ja. Also da könnt ihr noch auf spannende Sachen euch bereithalten und wir packen, würde ich sagen, mal die Infos zu dem Brunch-Event von euch da in Hamburg, packen wir mal in die Shownotes, dass man da irgendwie sich das mal angucken kann und sich im Zweifel auch anmelden kann.
Absolut, absolut.
Julius, wir wollten uns eigentlich schon länger mal verabreden, um über diese Hype-Phase, um über diesen Bullenmarkt zu sprechen. Kaum hat das jetzt mal geklappt mit dem Termin, rauschen die Preise wieder ab. Was ist da aktuell los? Also irgendwie Bitcoin, einer sozusagen, die ist ja die Leitwährung in dem ganzen Markt, ist jetzt in den letzten Tagen irgendwie 10% runtergegangen. Wie siehst du da, was sind da die Gründe? Ist das eine Kehrtwende? Ist das ein kurzes Hiccup? Wie schätzt du das ein?
Na gut, ich glaube, wenn man die letzten Cycles anschaut oder vorherige Bullruns anschaut, dann sieht man das eigentlich, dass es ganz normal ist, dass es dort auch immer wieder stärkere Pullbacks gegeben hat. Ich glaube, ehrlicherweise war es genau andersrum, dass wir dieses Mal oder jetzt so in den letzten 6 bis 9 Monaten, würde ich sagen, einen Anfang von einem Bullrun hatten, der eigentlich mehr oder weniger komplett ohne Pullbacks ausgekommen ist, was eher die Ausnahme war, würde ich sagen. Und ich glaube deshalb jetzt auch umso mehr Leute, die vielleicht noch nicht so lange in den Markt investiert sind, jetzt überrascht sind davon, dass es auch mal in die andere Richtung wieder gehen kann. Woran liegt's? Ja, ich würde es jetzt mal an ein paar Faktoren festmachen. Ich glaube, das eine ist, dass es ganz normal ist, dass es, wenn es so eine starke Price-Action gibt, dann irgendwann auch eine Verschnaufspause braucht, wenn man in den Markt investiert ist und jetzt die letzten 6, 9 Monate miterlebt hat, dann glaube ich, fühlt man das tatsächlich auch, dass es bei all dem ganzen Hype, und da ging es jetzt nicht nur um Bitcoin, sondern dann auch um sehr spekulative Geschichten wie Meme-Coins und sonst was, dass es dann irgendwie auch mal so ein bisschen Momentum rausgehen muss und sich mal erholt. Ich glaube, die anderen Sachen sind vielleicht jetzt so ein bisschen an die aktuellen News eher gekoppelt. Ich glaube, das eine war zuletzt Inflationsdaten aus den USA, die jetzt eher nahegelegt haben, dass es scheinbar doch nicht so schnell zu einer Zinswende kommen wird in den USA. Und das andere waren natürlich jetzt ganz aktuell diese Nachrichten aus dem Mittleren Osten bezüglich des Angriffs vom Iran und, sag ich mal, so ein bisschen der Unsicherheit, die da, wo man jetzt noch nicht weiß, wo das Ganze hingeht, was natürlich dann auch auf den Markt drückt. Und ich glaube, das so zusammengenommen. Aber zu deiner Frage, ist das jetzt die große Kehrtwende? Glaube ich nicht, ehrlicherweise. Ich glaube, das ist einfach mal eine Verschnaufspause, die, wie ich finde, auch durchaus gelegen kommt. Und ich glaube, dass wir aber gerade grundsätzlich in einem Bullenmarkt angekommen sind. Wie gesagt, so ungefähr seit letztem Herbst. Und das Ganze natürlich ganz stark befeuert wird durch institutionelle Flüsse in die Bitcoin-ETFs in den USA, Spekulationen rund um weitere ETFs, wie den Ethereum-ETF, der womöglich dieses Jahr noch kommt in den USA. Und einfach, ja, wenn man sich das eben historisch anschaut, wir hatten immer diese starken Zyklen von irgendwie krassen Bärenmärkten und dann wieder sehr großen Hype-Phasen. Und ich glaube, wir sind gerade eher in dieser Hype-Phase, und ich glaube nicht, dass das jetzt gerade so die Kehrtwende ist.
Ja, wie erklärst du dir eigentlich, dass der Markt da, der Kryptomarkt da manchmal so stark auf geopolitische oder längerfristige Signale reagiert, weil eigentlich ist es ja so, man sagt, also der Wunsch ist ja eigentlich, dass es nicht so korreliert ist zu den normalen Aktienmärkten. Und ja, man fragt sich ja manchmal schon, warum das so sensibel dann auf so geopolitische oder langfristige News reagiert.
Ja, ich glaube, es ist zum einen so ein bisschen jetzt dem aktuellen Markt geschuldet, dass es jetzt, wie gesagt, 6 bis 9 Monate eigentlich nur nach oben ging und dementsprechend Leute auch einen relativ positiven Ausblick jetzt hatten, und man hat es ganz schön diese Woche gesehen. Also mit positivem Ausblick meine ich, sehr stark im Markt investiert waren, teilweise auch sehr viel mit Hebel investiert haben. Man kann das ganz schön messen an quasi dem sogenannten Open Interest, also dem Gesamtvolumen, was quasi auf Börsen und dezentralen Börsen in gehebelten Positionen im Markt ist. Und dann braucht es halt nur, sag ich mal, so ein bisschen Unsicherheit. Und auch wenn das vielleicht jetzt inhaltlich nicht so stark mit der, also ein möglicher Krieg im Nahen Osten jetzt vielleicht inhaltlich nicht stark mit der langfristigen Crypto-Adoption zusammenhängt, reicht es, um die Leute, die sehr stark spekulieren im Markt, um die dann auch aus dem Markt zu bekommen oder um dort irgendwie eine Sorge, dass sie eine Sorge breit macht und dann die Kurse dann entsprechend zurückgehen. Und dann hast du halt ganz schnell diese Kaskade an gehebelten Positionen, die quasi liquidiert werden. Und das hat man jetzt auch wieder ganz schön gesehen. Ich glaube, über 50% des Open Interests wurden diese Woche aus dem Kryptomarkt rausgespült. Krass. Und das ist halt auch dann wieder eine sehr, ich sag mal in Anführungszeichen, heilende Wirkung. Also quasi, wenn zu krass spekuliert wird und alle nur in eine Richtung traden, dann liegt die Mehrheit da meistens auch falsch. Und dann gibt es immer irgendein Event, was dann wieder zu einem gewissen Ausgleich führt. Was dieses Event ist und ob das inhaltlich dann wirklich auch mit Krypto irgendwie zusammenhängt, ist, glaube ich, dann erstmal zweitrangig. Und das andere ist, glaube ich, dass Krypto als Asset-Klasse schon auch als Risk-Asset wahrgenommen wird, natürlich. Ich glaube, mittlerweile sich diese so geopolitischen Geschichten oder eben auch Makrofaktoren wie jetzt irgendwie die Inflationszahlen in den USA da sicherlich auch dann eine Wirkung im Markt hinterlassen.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Du hast gerade schon den Bitcoin-ETF erwähnt, der einer der Haupttreiber war für diesen Bullenmarkt. Kannst du dir, wenn man jetzt mal einen Schritt zurückgeht, kannst du dir diesen Trend, diesen Hype eigentlich erklären oder verstehst du den? Wer kauft da? Warum ist man da so euphorisch drauf?
Ja, genau. Ich glaube, ich kann es mir schon erklären. Ich glaube, dass Bitcoin einfach immer mehr im Mainstream angekommen ist über die Jahre. Also es ist ja ganz interessant, auch so ein bisschen die Entwicklung zu sehen. Also ich bin ja vor über 10 Jahren in diesen Markt gekommen und durfte mir damals auch irgendwie Sachen anhören, wie ja, das ist ja nur hier, um irgendwie illegal irgendwie Sachen im Darknet zu kaufen und sonst was. Und jetzt bist du mittlerweile an einem Punkt, wo BlackRock und Co. Finanzprodukte auf Bitcoin und zukünftig vielleicht auch noch auf andere Kryptowährungen auflegen. Also erstmal, glaube ich, zeigt das einfach, wie weit das im Mainstream angekommen ist, wie groß die Adoption ist. Und zu guter Letzt zeigt das, glaube ich, einfach, dass die Nachfrage dafür im Markt besteht, weil ich glaube, diese ganzen großen Finanzplayer würden diese Produkte nicht auflegen, wenn sie nicht ein ganz klares Signal von ihrer Kundenbasis bekommen, dass dort auch eine entsprechende Nachfrage besteht oder sie glauben, dass sie damit quasi kein Geld verdienen könnten. Und genau, vielleicht ist es ja sehr, sehr Bitcoin-spezifisch jetzt erstmal diese ETFs. Und ich würde da auch immer die Unterscheidung treffen zwischen quasi grundsätzlich irgendwie Blockchain-Technologie, wenn wir jetzt eher auf der Technologieseite über Anwendungen sprechen und Bitcoin als irgendwie so ein Standalone-Asset, der vielleicht eher am besten noch mit so einer Art von digitalen Gold irgendwie vergleichbar ist. Und ja, ich glaube, die Leute haben einfach über die Jahre gesehen, dass das quasi nicht weggeht, dass es ein Phänomen ist, was irgendwie ja schon 1000-mal totgesagt war und trotzdem überlebt hat und somit, glaube ich, auch über die Jahre einfach Vertrauen irgendwo aufgebaut hat. Hinzu kommt natürlich die unglaublich starke Performance. Also BlackRock zum Beispiel hat ja ihren Bitcoin-ETF unter anderem damit beworben, mit so einer Chart, wo du siehst, die Bitcoin-Performance über, ich glaube, die letzten 8 bis 10 Jahre gegen sämtliche andere Assetklassen gebenchmarkt und siehst da einfach, dass es halt quasi bis auf 1-2 Jahre alles andere massiv outperformt hat. Also ich glaube, auch das sehen die Leute und ich glaube, der Faktor, der letztendlich eine starke Nachfrage zu einer starken Nachfrage führt, ist auch einfach, dass die Leute vielleicht auch einfach ein anderes Exposure in ihr Portfolio mit aufnehmen wollen. Ne? Also bisher vielleicht historisch irgendwie viel Aktien, Anleihen, Gold gehalten und dann sagt man, okay, dann mische ich halt jetzt irgendwie noch ein bisschen von diesem, in Anführungszeichen, digitalen Gold mit bei. Und man sieht dann halt, dass selbst wenn Leute vielleicht dann nur, weiß ich nicht, 0,5, 1, 2% das in ihr Portfolio mit beimischen, das reicht halt schon für diesen relativ kleinen Markt, der Krypto und Bitcoin halt immer noch ist, als Asset-Klasse im Vergleich zu vielen anderen Märkten, um dann halt dort entsprechenden Kaufdruck auch auszuüben.
Glaubst du denn, dass das neue Menschen dazu bringt, ETFs zu kaufen? Oder sind das Leute, die vielleicht schon irgendwie einen Coinbase-Account mal hatten und dann sich das über ihren Broker zusätzlich kaufen? Wie ist da deine Einschätzung?
Sicherlich beides. Ich glaube aber, dass der Großteil schon Leute sind, die bisher nicht so stark in den Markt investiert waren. Man hat das gesehen, dass es da eine große Nachfrage gab. Es gab ein Produkt in den USA, das war dieser im Grayscale Trust, die mittlerweile jetzt auch das in den ETF gewandelt haben. Aber der hat halt ganz lange zu einem ziemlich starken Premium zu Bitcoin gehandelt. Das heißt, da hat man immer quasi sehen können, dass die Nachfrage von Investoren, die in Krypto rein wollten, aber quasi keinen Spot jetzt auf Coinbase oder auf anderen Börsen kaufen konnten, die mussten halt sich über solche Produkte dann ihren Zugang zum Markt suchen und durch dieses Premium, gut, zuletzt war es ein Discount natürlich dann im Kryptometer, aber hat man halt gesehen, wie groß dann die Nachfrage auch dafür sein kann. Und ja, natürlich steckt halt hinter diesem Produkt noch eine riesen Maschinerie an irgendwie Sales-Leuten und Financial Advisern in den USA, die das jetzt ihren Kunden sicherlich schmackhaft machen. Also da gibt es jetzt übrigens, Mitte Mai ist da scheinbar so ein Reporting-Datum, was viele Leute auf dem Schirm haben, wo einige größere Fonds in den USA ihr Reporting machen, ihre Bücher offenlegen und man dann so mal so ein erstes Gefühl dafür bekommen wird, wer hinter diesen Zukäufen steckt. Aber ich glaube schon, dass das auch eine größere Menge an neuen Käufern sind und das wiederum quasi Retail als auch institutionelle Investoren oder Funds, die in den Markt reinkommen und jetzt nicht nur die Leute, die bisher schon im Markt waren, weil ehrlicherweise, da könnte ich es mir jetzt gar nicht erklären, also wenn ich jetzt irgendwie auf Coinbase schon meinen Account habe, warum sollte ich dann noch zusätzlich einen ETF kaufen? Und das ist eigentlich nur ein Rapper drumherum.
Mehr dabei. Ja. Wie erklärst du dir das auf der anderen Seite in diesem Bullenmarkt, dass grundsätzliche Interesse von Endkundinnen und Endkunden nicht so stark gestiegen ist, wie man das in den letzten Hype-Phasen gemerkt hat? Da war ja zum Beispiel die Coinbase-Download-Zahlen sind ja immer so ein ganz grober Indikator dafür, wenn bei einem der Hype-Cycles war das, glaube ich, mal auf 1 der US-App-Charts. Und ist jetzt noch nicht so sonderlich hoch. Wir bei Finance Forward hatten auch für Deutschland mal die Download-Zahlen der verschiedenen bekannten Broker so ein bisschen ausgewertet und gemerkt, dass da die große Boom-Phase noch nicht eingesetzt hat. Wie erklärst du dir das? Wird das dann von den ETF-Teilen schon abgeschöpft oder ist es eher ein Hype, der sonst in der Szene stattfindet? Wie nimmst du das wahr?
Genau richtig. Also ich glaube, wir sind einfach noch nicht an dem Punkt in dem Cycle, wo es zu diesem also ich glaube, meine Vermutung wäre, wir werden das wieder sehen zu einem gewissen Zeitpunkt, dass dann auch irgendwie die breitere Masse in den Markt reinkommt, auch neue Investoren in den Markt reinkommen, die jetzt bisher nicht investiert haben, was sich dann irgendwie übersetzt in ja, Downloadzahlen, in irgendwie wahrscheinlich, was noch interessant sein wird, ist sowas wie Robinhood, die wieder signifikant ihre Umsätze über Krypto machen. Was man, glaube ich, gut beobachten kann, ist sowas wie PayPal, die ja zum einen über Venmo in den USA ein interessantes Onboarding mittlerweile für Krypto anbieten, aber auch mit einem eigenen Stablecoin ja mittlerweile im USA am Markt sind. Also ich glaube, das sind alles so Kennzahlen, die man auf dem Schirm haben kann, wenn man irgendwie ein Gefühl dafür bekommen möchte, wann der wirkliche Hype und irgendwie so diese Retail-Mania kommt. Ich glaube, wir sind aber noch nicht da im Cycle. Ich glaube, wie du schon richtig sagst, ist es aktuell eher ein Bullenmarkt, der zum Großteil durch Leute befeuert wird, die zuvor schon mal im Markt waren und deshalb jetzt vielleicht auch nicht sowas in Downloadzahlen sich widerspiegelt, weil die Leute haben bereits die Coinbase-App oder, weiß ich nicht, eine andere App und sind bereits Kunden. Das heißt, die Leute sind, glaube ich, aus dem letzten Cycle, gibt es viele Investoren, die nicht komplett aus dem Markt rausgegangen sind, sondern die haben vielleicht noch irgendwie ihre Assets liegen lassen, hoffentlich nicht auf FTX und sind jetzt quasi wieder aktiviert worden durch quasi die Price Action. Und ich nehme das so wahr. Also wir haben das auch bei uns im Podcast schon oft besprochen. Hier Flo, also mein Co-Host Flo Adomai, der jetzt noch nie, glaube ich, so einen Crypto-Cycle voll miterlebt hat. Der meint zu mir, es ist ja schon Bullmarkt. Und ich habe immer gesagt, nee, ich weiß nicht, für mich fühlt es sich noch nicht so an. Also klar Bullmarkt, aber jetzt noch nicht so dieser Hype-Cycle. Einfach, ich mache das auch fest an Sachen wie viele Leute schreiben mir irgendwie random bei WhatsApp, in wie viele neue Gruppen werde ich irgendwie eingeladen und soll da irgendwelche Tipps geben oder sonst was. Und ich glaube, wir sind noch nicht da. Ja? Und das macht mich jetzt eher noch quasi zuversichtlich für das, was irgendwie in den nächsten, weiß nicht, 12, 18 Monaten kommt. Aber ja, deshalb, so erkläre ich mir das so ein bisschen.
Wie schaust du drauf, dass eigentlich in Europa dieser Bitcoin-ETF-Hype nicht so richtig angekommen ist noch und noch nicht so richtig funktioniert auch, weil ich meine, es gibt ja diese Produkte in Europa schon sehr viel länger, die heißen, dürfen ja nicht ETF heißen, sondern heißen ja ETN oder ETP oder bei DWS ETC, weil sie praktisch nur ein Underlying haben, also nur eine Währung, die da drunter liegt oder ein Wertgegenstand, der da drunter liegt. Wie erklärst du dir, dass man da in der Vergangenheit noch nicht so den krassen Hype und die krassen Zuflüsse gesehen hat?
Ja, es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, zum einen war das jetzt natürlich so ein, also in den USA war das jetzt einfach ein Riesen-Event. Ich glaube vor allem, weil das auch so ein langes rechtliches Thema jetzt war. Ne? Also diesen Bitcoin-ETF, der wurde ja schon vor, ich weiß nicht, wann Grayscale die den ersten beantragt hat, das liegt schon ewig, ewig lange zurück. Und quasi, das wurde immer verneint und die Börsenaufsicht, die SEC, hat sich dann immer quasi dagegen gestemmt. Und letztendlich wurde jetzt vor Gericht letztes Jahr dann entschieden, dass die SEC keine gute Begründung dafür hat. Ne? Und dieser ganze Kampf, diese ganze Legal Battle wurde halt sehr öffentlich auch ausgetragen und hat sich über die Jahre jetzt einfach zugespitzt. Und ich glaube, deshalb war das einfach auch ein sehr, sehr großes Thema, was quasi dann auch medial entsprechend darüber berichtet wurde. Und dann natürlich, wenn so Leute wie BlackRock in den Ring steigen, dann bekommt das Ganze einfach sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Und ich glaube, so erkläre ich mir das, dass es einfach sehr viel Hype rund um dieses Event, um den Launch von diesen Spot-ETFs gab, was jetzt eigentlich ansonsten, glaube ich, der Launch von einem ETF ist ja jetzt nichts, was eigentlich ein großes mediales Event ist. Genau, so erkläre ich mir das, dass es da jetzt so einen großen Hype drum gab. Ich glaube, dass wir in Europa dabei auch ehrlicherweise, wenn ich mir so die News der letzten ein, zwei Jahre anschaue, dass wir da auch viele Fortschritte gemacht haben, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht an einem Event festmachen kann, wie diesem ETF-Launch in den USA. Es gibt immer neue Meldungen von größeren Banken, Vermögensverwaltern, die mittlerweile ihren Kunden Zugang zu Kryptoassets anbieten. Es gibt eine bessere Infrastruktur, wenn ich jetzt mir über Custody Solutions, über die entsprechenden Lizenzen, die erstmal von der BaFin und anderen Behörden erteilt werden müssen und so weiter, diese Lizenzen liegen vor, die technische Infrastruktur liegt vor. Und ich glaube mir, ich meine, ich kenne jetzt die Zahlen da nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus schon auch Interesse da ist und viele Banken, Vermögensverwalter ihren Kunden da auch schon Zugang zu Kryptoassets anbieten aktuell. Und wir es halt nicht so medienwirksam wahrnehmen, wie jetzt diese ETF-Geschichte in den USA.
Und ich meine, wenn jetzt Firmen wie DWS mit Produkten starten, da ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Power dahinter. Ganze Infrastruktur, Vertriebsinfrastruktur. Es wird spannend zu sehen, in, weiß nicht mal, einem halben, dreiviertel Jahr zu schauen, wie hat sich das da eigentlich entwickelt? Funktioniert das hier so als Produkt?
Genau, und ich glaube, was man da halt auch sieht, ist, dass natürlich die Nachfrage mit, sag ich mal, einem steigenden Preis auch ansteigt. Also das ist ja was ich schon ganz lange sehe, die Leute haben dann Interesse an dem Thema, wenn irgendwie der Preis hochgeht und verlieren es dann auch schnell wieder, wenn der Preis runtergeht. Also dieses antizyklische Investieren fällt halt einfach nach wie vor vielen sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, deshalb wird wahrscheinlich die Peak-Nachfrage auch bei einem DWS oder bei anderen irgendwie wahrscheinlich dann mit einem All-Time-High in dem Cycle für Bitcoin wieder irgendwie einhergehen. Also wir hatten ja jetzt schon All-Time-High, aber quasi mit einem, das ist vielleicht ein ganz guter Indikator, wenn man dann aus dem Markt rausgehen sollte.
Ja, ist irgendwie absurd, wenn man darüber nachdenkt, dass es für die Massen-Adoption langfristig eigentlich immer das ein Riesenproblem sein wird, dass die Leute immer zu Höchstkursen einsteigen, sich dafür interessieren und dann, wenn es runtergeht, sagen sie, alles Betrug. Wenn es hochgeht, sagen sie, oh, warum bin ich nicht eingestiegen? Also ja. Das wird, glaube ich, ist ein strukturelles Problem auch im Markt.
Ja, wobei, also ein interessanter Punkt, ich bin da bei dir, aber ein interessanter Punkt ist natürlich, wenn Leute das jetzt anfangen, aktiv zu besparen und du quasi einen konstanteren Zufluss in den Markt auch hast, argumentieren viele aktuell, dass du vielleicht so einen Teil dieses krassen Cycles, also auch dieser 70-80% Sell-Offs dann vielleicht aus dem Markt rausgehen wird. Also dass quasi Krypto oder Bitcoin jetzt vielleicht spezifischer ein bisschen an Volatilität in Zukunft verlieren wird. Ein weiteres Argument, was dafür sprechen würde, wäre einfach eine bessere Regulierung, die es quasi Akteuren wie jetzt irgendwie Sam Bankman-Fried oder anderen zuvor, Three Arrows Capital und vielen, vielen weiteren, gar nicht mehr ermöglicht, so groß zu werden. Ja, weil einfach ein Großteil des Frauds, den wir in der Vergangenheit gesehen haben, ja auch dadurch entstanden ist, dass quasi diese Regulierungslücken überhaupt bestanden haben.
Aber so viele, ich glaube, da gibt es jetzt keine verlässlichen Zahlen, aber Krypto-Sparpläne sind ja eigentlich noch nicht so ein etabliertes Produkt. Ich glaube, das waren die deutschen Broker, die da relativ früh auch aufgesprungen sind, weil sie gemerkt haben, okay, hier gibt es da irgendwie so eine Nachfrage nach, aber zum Beispiel Robinhood hat ja eine Krypto-App in Europa, da gibt es das meines Wissens nicht, obwohl die ja einer quasi der größten so Retail-Anbieter sind. Coinbase hat da vor einiger Zeit dann was angeboten, aber ich glaube, so etabliert ist das Produkt im Markt noch gar nicht, oder?
Ja, also ich kenne einige Leute, die das schon besparen. Und ich meinte jetzt gerade auch eher, wenn du jetzt in die USA schaust, jetzt mit diesen ETFs, die gelauncht wurden, und ich mir da schon vorstellen könnte, dass, also, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie meine 3-4 ETFs, die ich im Portfolio habe, bespare und irgendwie einen Bitcoin-ETF dazu nehme, wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht, um den dann auch entsprechend monatlich da irgendwie meine paar Dollar irgendwie reinzuschieben. Aber klar, ich glaube, prozentual vom Gesamtmarkt ist es wahrscheinlich noch kleiner, hast du recht, auf jeden Fall.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für Werbung in eigener Sache und ein Reminder für die Bewerbungsphase der Finance Forward Masterclasses. Am 7. und 8. Mai findet in Hamburg zum dritten Mal die Finance Forward Konferenz statt. Neben viel Programm auf den Bühnen bekommt ihr außerdem an beiden Konferenztagen auch die Möglichkeit, an einer der Finance Forward Masterclasses teilzunehmen. Für einen der Plätze müsst ihr euch aber jetzt bewerben. Schaut dafür am besten so schnell wie möglich auf financefwd.com/masterclasses vorbei und bewerbt euch mit eurem Konferenzticket. Hier ein kleiner Auszug. Bei Adyen bekommt ihr 90 Minuten Deep Dive zum Thema Payment und wie Get Your Guide und Blue Tomato mit nahtlosem Zahlungsverkehr revolutionieren. Mastercard spricht über das wichtige Thema Gender Tech Gap und Felix 1 über Fallstricke in internationalem Onlinehandel.
Werbung Ende.
Du hast es gerade schon erwähnt, es gibt jetzt in dieser ganzen Hype-Phase gibt es auch eine Menge sogenannter Meme-Coins. Ich war jetzt ein paar Monate in Elternzeit und habe es deswegen alles nicht so intensiv verfolgt und plötzlich mache ich dann meine App auf und dann steht da irgendwie Dog with Hat als irgendwie Währung, die gerade durch die Decke geht und dann dachte ich so, okay, da explodiert bald wieder mal was. Ihr mit dem Podcast Alles Coin, Nichts Muss begleitet das ja sehr, sehr liebevoll und detailliert, was da so alles passiert. Vielleicht kannst du es mal ein bisschen sortieren, was passiert da gerade? Ist das alles Hokuspokus, Entertainment oder steckt da praktisch auch ein bisschen Substanz in Anführungsstrichen hinter?
Na gut, ich meine, das Meme-Coin-Thema ist ja zum ersten Mal hochgekommen 2021 mit Dogecoin. Also Dogecoin gibt es schon viel länger, aber sag ich mal, durch Elon Musk ist das Ganze groß geworden. Dann gab es damals so eine erste Welle an Meme-Coins, die irgendwie in den Markt gekommen sind. Und letztendlich war das Konzept dahinter so ein bisschen, okay, man weiß, dass das Ganze nicht durch irgendwas gebackt ist oder dass es irgendeinen fundamentalen Wert gibt, aber quasi es ist irgendwie ein Spekulationsobjekt und es ist vielleicht irgendwie höchstens noch irgendwie ein kulturelles Gut, was deshalb irgendeinen Wert, den du einen Wert zuschreiben kannst. Und das Ganze war natürlich im Kryptowinter auch alles relativ stark zurückgegangen. Ich glaube, es wurde wenig über Meme-Coins gesprochen und dann ist das letztes Jahr wieder hochgekommen. Es gab dann mit Pepe auf Ethereum einen neuen Launch und dann auch auf Solana einen eigenen Meme-Coin. Und eigentlich so richtig hat man es dann letzten Herbst gesehen, als die unter anderem eben der Bonk-Coin auf Solana wieder sehr stark durch die Decke gegangen ist. Gab es dann die ersten Leute, die so ein bisschen so ein Meme-Coin-Cycle ausgerufen haben und gesagt haben, hey, ja, das ist quasi alles nur heiße Luft, wenn man sich jetzt fundamental anschauen würde, aber es erfüllt irgendwie trotzdem einen Zweck im Markt. Ich glaube, der Zweck ist quasi, dass die Leute halt spekulieren wollen und ob sie es irgendwie jetzt über NFTs machen oder über Aktien wie GameStop oder eben über Meme-Coins. Die suchen sich im Zweifel immer den Weg des geringsten Widerstands, die Investoren, und gehen halt da rein. Ne? Und Meme-Coins sind halt ja, das kannst du jetzt in ein paar Minuten, kannst du dir da einen erstellen und quasi launchen. Und das zeigt ja schon mal einen interessanten Aspekt dieser Blockchain-Infrastruktur als quasi globale Liquidity Layer. Also wenn ich heute einen Meme-Coin jetzt hier erzeuge, kann den in 2 Sekunden irgendwer auf der ganzen Welt kaufen und verkaufen durch die Infrastruktur. Das hat natürlich auch Nachteile, aber das zeigt ja erstmal, glaube ich, einen Aspekt, warum Leute an Blockchain als einer gewissen Infrastruktur auch interessiert sind. Genau, die einfache Erklärung ist natürlich, das ist alles nur Quatsch und heiße Luft und die Leute zocken. Und da ist sicherlich auch was Wahres dran. Ich glaube aber, man macht es sich ein bisschen zu leicht, wenn man das Ganze nur abtut. Ich glaube, es zeigt ja schon so ein bisschen, und ich kann dir gleich ein, zwei Beispiele dafür geben, dass damit irgendwie aktuelle Phänomene auch behandelt werden. Ne? Und man hat das jetzt gesehen, wir haben ein Wahljahr in den USA dieses Jahr und es gab jetzt zuletzt 2 große Meme-Coins, die sich an die beiden Kandidaten oder womöglichen Kandidaten Trump und Biden angelehnt hatten. Und der eine hieß eben Geo Boden, also quasi Joe Biden, aber falsch geschrieben. Und der andere an Trump angelehnt, mit einem Ticker, glaube ich, MAGA, was dieses an seinem Make America Great Again angelehnt ist. Und man hat da gesehen, dass die Leute sehr stark auf diese Meme-Coins spekuliert haben oder da rein investiert haben, in einer gewissen Erwartung, dass quasi jetzt im Wahljahr dort viel Aufmerksamkeit draufkommen wird. Und ich glaube, was man damit sieht, ist so ein bisschen, dass letztendlich die Blockchain-Infrastruktur oder Tokenisierung als solches eine Möglichkeit darstellt, quasi sämtliche Phänomene, sei es jetzt irgendwelche tatsächlichen Memes aus den sozialen Medien oder aktuelles Geschehen, wie jetzt vielleicht die Wahlen in den USA, irgendwie auf letztendlich als Spekulationsobjekt abzubilden auf der Blockchain. Und dann können Leute da irgendwie rein investieren. Und ich glaube, das haben wir total stark gesehen. Das geht jetzt so ein bisschen weg von diesem ursprünglichen Gedanken von Meme-Coins, wo ja tatsächlich irgendwie etwas ein Meme ist und vielleicht irgendwie lustig ist. Ähnlich jetzt wie dieser Dog with Hat, den du angesprochen hast, was irgendwie so ein Hund mit einem Hut auf ist, der sah irgendwie lustig aus. Und das war irgendwie wirklich eher was ich noch als Meme bezeichnen würde. Das geht aktuell aber ganz weit darüber hinaus, eher jetzt schon in so aktuelles Zeitgeschehen, in irgendwie Politik rein. Und Leute nutzen das, glaube ich, einfach als eine Möglichkeit, um irgendwie auf gewisse News, auf gewisse aktuelle Events zu spekulieren.
Kann man denn da irgendwie mal analysieren, wie so Viralität in diesen Fällen funktioniert? Weil es wird ja wahrscheinlich auch nicht nur Geo Boden, sondern auch den Biden-Coin oder irgendwas, 1000 andere Coins geben. Und es gibt ja einen bestimmten Grund dann, eine bestimmte Dynamik, warum dann gerade Dog with Hat oder der dieser Biden-Coin dann durch die Decke geht. Sieht man da, wie so ein Playbook von einem Meme-Coin eigentlich ist, oder ist es sehr wild?
Ja. Also ich würde da unterscheiden, man muss ja sagen, fairerweise ist, glaube ich, es werden jeden Tag irgendwie mehrere tausend Coins gelauncht, also quasi so Meme-Coins, viel auf Solana, weil es halt eine sehr, sehr günstige Infrastruktur darbietet. Und man muss ja sagen, für 99,9% dieser Coins schaut das Playbook wahrscheinlich sehr ähnlich aus. Das sind irgendwie paar Insider, die das quasi versuchen, da irgendwie den initialen Hype aufzubauen und damit eine gewisse Reichweite zu generieren, weil Leute natürlich mittlerweile Infrastruktur haben, um zu tracken, okay, was gibt's für neue Coins, was gibt es irgendwie für Themen, die irgendwie gerade an Fahrt aufnehmen und so weiter. Also die versuchen quasi so einen initialen Hype auszulösen und versuchen dann quasi, sobald das mal, sobald ein paar Leute da auf den Zug aufgesprungen sind, dann irgendwie auch hier wieder ihr Geld rauszuziehen. Und daran sieht man ja, dass das dann auch 99,9% dieser Tokens direkt wieder auf Null gehen. Ja, das ist quasi ähnlich vielleicht vergleichbar mit den Leuten, die 2021 NFTs mitbekommen haben, mit irgendwelchen random NFT-Mints, wo die Leute nur versucht haben, das zu verkaufen oder irgendwie einen Hype drum rauszulösen, das ist alles wieder auf Null gegangen. Was aber, glaube ich, interessant ist, wenn man sich jetzt diese paar Fälle anschaut, die wirklich so eine kritische Masse bekommen, wie jetzt den Dog with Hat, wo du schon also gesagt hast. Das ist, glaube ich, wirklich einfach ein Meme im wahrsten Sinne des Wortes. Die Leute finden das lustig. Es wird irgendwie, der Hut wird irgendwie auf andere Fotos drauf photoshoppt. Der Hund wird irgendwie unter sämtlichen Posts auf Twitter irgendwie geteilt. Also das ist für mich irgendwie was, wo ich wo ich sagen würde, das ist eine viel natürlichere Adoption jetzt über 6 Monate oder sowas, gibt es ja auch schon hinweg, wo Leute einfach immer und immer wieder dieses Bild posten oder dieses WIF, das Wort verwenden. Und das ist eher so ein bisschen bottom-up, würde ich sagen, wo ich das Gefühl habe, okay, ist einfach ein lustiges Meme. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, sind dann vielleicht eher so dieses Joe Biden-Beispiel, wo es, glaube ich, als Gag anfängt und dann irgendwie ernster wird. Also kein Mensch hat ja gedacht, dass Joe Biden irgendwie ein ernstzunehmender Token wird, quasi als lustiger Take auf Joe Biden. Und mittlerweile ist es aber ja irgendwie ein ernstzunehmendes Projekt, mehr oder weniger. Und die Leute sehen das quasi an als eine Möglichkeit, irgendwie auf jetzt das aktuelle Geschehen bei den US-Wahlen zu spekulieren. Aber wie der sich jetzt gegen 20 andere Biden-Tokens durchsetzt und warum, das ist, glaube ich, schwer zu sagen.
Aber wie versuchen diese Macher einen Hype zu erzeugen über Twitter, wo ja immer noch viel, oder X, wo ja immer noch viel der Krypto-Community stattfindet, oder wo versuchen sie das zu erzeugen?
Ja, genau. Das eine ist quasi medial über Twitter, über irgendwelche Telegram-Gruppen. Und das andere ist natürlich auf der im Chart. Also was du oftmals siehst, ist, dass du halt dann so Insiders, die quasi am Anfang ganz viel von den Token kaufen, das dann irgendwie und dann versuchen, quasi damit den Preis hochzutreiben. Dann hast du mittlerweile ganz viel so Bots und automatische quasi Trading-Infrastruktur, die das wiederum dann wahrnehmen und sehen, okay, hier ist ein neuer Token, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 2000% innerhalb der ersten 10 Minuten gemacht hat. Die Bots kaufen das dann und irgendwann hast du da so einen sich selbst verstärkenden Effekt und dann nehmen das quasi auch Leute wahr, die vielleicht auf Twitter oder sonst unterwegs sind und sehen das dann und wollen dann da auch rein investieren. Und das ist aber, wie gesagt, finde ich, ist das halt ein sehr shady Business und weil letztendlich ja derjenige, der das kauft, eigentlich dann immer nur Exit Liquidity ist. In ganz vielen Fällen, ne?
Lass uns in den letzten 5 Minuten noch über Worldcoin sprechen. Ein Projekt, wo wir den Gründer hier auch mit Philipp von OMR im Finance Forward Podcast hatten. Alex Blan, ja, ein Deutscher, der das zusammen mit Sam Altman von OpenAI gegründet hat. Und die Idee ist, dass man über so Orbs, das sind so futuristische Geräte, die zum Beispiel hier im Berliner Alexa stehen, sich die Iris scannen lassen kann und dann darüber praktisch in Netzwerken sich als echter Mensch ausgeben kann. Also man identifiziert sich nicht, aber man kann quasi zeigen, dass man ein echter Mensch ist. Und da gab es jetzt zwischendurch auch nochmal neue News. Der Kurs ging ziemlich durch die Decke. Wie schaust du aktuell auf dieses Projekt?
Na gut, ich glaube, was man gesehen hat nach dem Launch, ist ja jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her, meine ich, war letzten Sommer, glaube ich, wo es ja, ich glaube, zunächst viel Kritik gab. Zum einen aus, glaube ich, Privacy Concerns. Also, wer möchte schon irgendwie seine Iris scannen lassen und das im Internet speichern, diese Daten? Aber auch um, sag ich mal, die Frage, brauche ich jetzt hier irgendwie für was brauche ich jetzt hier einen Coin und warum muss hier mit dem Preis spekuliert werden? Hat sich jetzt über die gezeigt, dass das Projekt, glaube ich, schon ernst genommen wird. Ich glaube, die Anzahl der User, die sie ongeboardet haben, im Sinne von quasi Menschen, die sich dort registriert haben und so einen Proof of Humanhood letztendlich abgeschlossen haben, die ist relativ stark gestiegen. Ich habe jetzt die Zahlen tatsächlich nicht im Kopf, aber ich habe mal was gelesen, dass das recht stark hochgegangen ist. Was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass WorldCoin ja so einen Universal Basic Income verspricht. Das heißt, wenn du deine Iris einscannst und quasi deinen Proof of Humanity auf der Blockchain speicherst, dann steht es dir zu, dass du monatlich eine gewisse Anzahl an Coins bekommst und somit Teil quasi dieses Universal Basic Incomes bist. Und dadurch, dass der Token jetzt so stark hochgegangen ist, hat sich natürlich auch dieses Einkommen, was man dafür bekommt oder geschenkt bekommt, die Tokens, ist natürlich auch stark hochgegangen. Und ich glaube, das war dann wieder so ein bisschen so ein sich selbst versteckender Effekt, dass dann darüber natürlich dann auch mehr Leute ihre Iris eingescannt haben. Also jetzt kann man darüber streiten, sind das hier wirklich die richtigen Incentives, um so eine Entscheidung zu treffen oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass, dass immer mehr Leute da mitmachen. Und ich glaube, dass das Thema, wenn wir nochmal auf die US-Wahlen dieses Jahr zu sprechen kommen, ich glaube, dass das Thema dort nochmal sehr stark an Relevanz gewinnen wird. Denn wir sehen ja gerade mit quasi die Deepfakes und ja, mit einfach AI-generierten Content, wie schwer das ist, solche Sachen zu unterscheiden. Ich glaube, das wird nur viel schwerer werden in Zukunft. Und rund um Wahlen haben wir historisch schon immer gesehen, dass es immer Anreize gab, Stichwort Cambridge Analytica, irgendwie die Wahrnehmung, die Meinung von Wählern zu beeinflussen. Und wahrscheinlich wird das dieses Jahr gipfeln in so einer total crazy Social-Media-Kampagnen von irgendwelchen AI-generierten Content, um quasi die Leute in die eine oder andere Richtung zu lenken. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann quasi Sam Altman natürlich mit OpenAI auch stark in der Kritik steht. Und dann natürlich sagt er, aber Leute, ich habe ja auch die Lösung dafür schon gebaut. Hier ist WorldCoin. Und damit können wir quasi genau dieses Problem angehen und so ein bisschen diese Unterscheidung, was ist irgendwie menschlicher Content und was ist irgendwie rein AI generiert oder von irgendwelchen Bots betrieben. Damit können wir diese Unterscheidung treffen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da nochmal wirklich stark in die Öffentlichkeit gerät, das ganze Projekt. Und das ist natürlich ein Thema, was super wichtig ist für die Zukunft. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube aktuell ist das Projekt irgendwie mit 80 Milliarden Dollar. Gut, jetzt sind die Preise gerade ein bisschen runter, jetzt ist es wahrscheinlich weniger, aber es ist auf jeden Fall extrem hoch bewertet. So, ob das jetzt gerechtfertigt ist, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dahinter. Aber dass das grundsätzlich, glaube ich, ein Problem angeht, was nicht weggeht und was eher noch größer werden wird die nächsten Jahre. Ich glaube, da ist WorldCoin schon auf dem richtigen Track.
Ich meine, dazu passt ganz gut eine News von, glaube ich, vor ein paar Tagen, und ich habe es heute Morgen, glaube ich, gelesen, dass Elon Musk angekündigt hat, dass bei X jetzt neue Accounts die ersten Wochen irgendwie pro Tweet was zahlen sollen. Also jetzt noch nicht jetzt, aber das ist ein Plan, um dieser Botflut praktisch irgendwie Herr zu werden. Für die ersten Monate sollen die irgendeinen kleinen Betrag erstmal zahlen, weil er sagt, das ist eigentlich der einzige Weg, um der Botflut irgendwie Herr zu werden. Also das passt ja ganz gut dazu.
Absolut, absolut. Also ich glaube, dass wie gesagt, ich glaube, das Thema wird sehr, sehr groß werden, oder diese Problemstellung. Ich glaube, WorldCoin ist jetzt nicht der einzige Anbieter, der da eine Lösung baut. Aber ist natürlich mit Sam Altman im Hintergrund sicherlich ein Projekt, was, glaube ich, immer im Mittelpunkt stehen wird, wenn es um diese Themen gehen wird. Und dadurch, dass sie einen Token haben, beeinflusst das natürlich irgendwie auch den Tokenpreis dann. Ne? Und das sieht man halt dann ganz schön. Das ist jetzt halt total durch die Decke gegangen. Anfang des Jahres jetzt, glaube ich, gerade wieder ein bisschen abgekühlt. Und wie gesagt, meine Vermutung wäre, dass wir da im Herbst dieses Jahres nochmal viel mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema haben werden.
Alles klar, Julius, unsere Zeit ist schon um. War wieder sehr, sehr spannend, mit dir über die Entwicklung zu sprechen. Und ich hoffe sehr, also dich sehe ich sowieso am 7.8. Mai in Hamburg, und ich würde mich auch sehr freuen, noch ein paar andere Gesichter zu sehen. Wenn ihr irgendwie Tickets gibt, bei uns auf der Seite financeforward.com und also financefwd.com, und wenn ihr irgendwie Fragen zum Programm oder sowas habt, schreibt gerne mir einfach bei LinkedIn oder caspar@financefwd.com. Also bin für alle Fragen auch offen. Und vielen Dank erstmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Ciao, Julius.
Ciao, mach's gut.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.